ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Susanne Stichler. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sie ist eine erfahrene Fernsehmoderatorin. Sie moderiert die Tagesschau am Nachmittag oder die Tagesthemen spätabends. Über diesen zum Teil aufreibenden Job erzählt Susanne Stichler mehr in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Sounds App hören können. Susanne Stichler ist eigentlich eine waschechte Schwäbin. Heute lebt sie in Hamburg und neben dieser wunderbaren Stadt sind die Fernsehstudios ihr Zuhause. Früher moderierte sie auch Formate wie Volle Kanne oder Hallo Deutschland. Inzwischen bewegt sie sich mehr auf dem politischen Terrain, präsentiert das aktuelle Geschehen, von dem sie bei allen Kriegen und Krisen auch mal abschalten muss. In unserem Podcast sprechen wir deshalb nicht nur über ihre Arbeit, sondern auch über Schweden, Windsurfen und Musik. Der MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast jetzt mit Susanne Stichler. Nachrichten lesen ist ja das eine bei der Tagesschau. Nachrichten zu moderieren, nochmal was ganz anderes. Sie moderieren die Tagesschau am Nachmittag und die Tagesthemen, also nur vorlesen ist da nicht.
Nee, allerdings. Also auch bei der Tagesschau am Nachmittag müssen wir Teile auch selbst machen. Das ist so aufgeteilt, dass wir eben nicht nur Sprechende sind, also Sprecher sind, sondern die Interviews zum Beispiel mit den Korrespondenten machen wir selbst. Also ich habe ein bisschen Training, auch beim Norddeutschen Rundfunk mache ich ja auch noch Nachrichtensendungen. Also ich bin es auch gewohnt, selber Texte zu schreiben, aber in den Tagesthemen ist es natürlich auch ein absolutes Muss.
Wobei die Sprecher der Tagesschau inzwischen auch so ein bisschen mal an- und abmoderieren müssen, wenn sie zum Beispiel Korrespondenten ansprechen und so. Das war ja früher auch nicht so.
Das stimmt. Das war früher sehr, sehr streng getrennt. Das wächst jetzt zusammen. Aber wir sind im Prinzip auch redaktionell da eingebunden. Das ist so ein bisschen der Unterschied hinter den Kulissen. Ich mache ja auch nicht die 20 Uhr. Die 20 Uhr ist wirklich rein von den Sprechern und Sprecherinnen gesprochen. Und deswegen sind wir nachmittags unterwegs und bei allen anderen Nachrichtensendungen.
Sie sind in Karlsruhe geboren, in Ludwigsburg aufgewachsen. Sie haben nach dem Abi ein soziales Jahr gemacht und dann Erziehungswissenschaften studiert. Aber dann gab es da so ein Uniradio.
Ja, also ich hatte den Weg eingeschlagen. Also ich war auch mit dem sozialen Jahr war ich sehr einverstanden, aber es war auch so eine relativ schnell getroffene Entscheidung. Dann habe ich Erziehungswissenschaften studiert und da bin ich, ich hatte ein Seminar belegt bei den Germanisten und zwar Sprecherziehung. Und über dieses Seminar hat eine, ich glaube, es war die Professorin da, die hat gesagt, ob das nicht was für mich wäre, Uniradio. Und da bin ich dahin marschiert, wie man das so macht. Hatte gar keine Ahnung, habe auch wenig gehört. Damals in den 90ern war das ja nicht so einfach. Und die haben dann damals gesagt, sehr nett, aber kannst du schneiden? Habe ich gesagt, nee, keine Ahnung. Also da musste man das Ganze hier noch selbst machen. Und da habe ich dann, ich habe trotzdem irgendwie gemerkt, irgendwas ist da und habe dann ein Praktikum bei einem Privatsender gemacht und bin wirklich, habe mich schockverliebt ins Radio.
Sie sind dann sozusagen auch auf Deutschlandreise gegangen.
Ja, ich bin tatsächlich auf Deutschlandreise gegangen. Also ich komme ja aus Baden-Württemberg, war dort bei Radio Neufunkland hieß es damals in Reutlingen, das ist bei Stuttgart. Und dann habe ich versucht, mit allem, was ich hatte, irgendwie da wegzukommen. Ich war irgendwie 24 und wollte irgendwie Jugendradio machen. Bin nach Berlin, also beziehungsweise Potsdam, muss man ja sagen, zum damals Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Und war dann bei Fritz, dem Jugendsender, den es ja immer noch gibt.
Ja.
Und dann bin ich von dort aus gewechselt nach Frankfurt, dann habe ich da Radio gemacht, da bin ich zum Fernsehen gekommen, dann bin ich nach Düsseldorf gegangen zur Vollen Kanne und dann, ach.
Genau, dann kam das ZDF, genau. Volle Kanne, Hallo Deutschland, ja. Und seit 2004 dann aber der Norddeutsche Rundfunk.
Ja, seit 2004 bin ich quasi im Norden zu Hause und bin da auch wirklich mittlerweile richtig angekommen.
Und das Schwäbisch ist nicht mehr.
Das Schwäbisch ist nicht mehr, aber also wenn ich da unten rumfahre und wenn ich meine alten Freunde treffe, dann kommt es durch. Ist es sofort wieder da.
Also. Kenn ich. Es ist Pfingstsonntag, ein langes Wochenende. Haben Sie frei?
Ich habe frei.
Oh, ja. Das ist wunderbar. Ist doch mal schön.
Ich habe sogar schon seit Freitag frei und das fühlt sich wunderbar an. Ich habe einfach mal, kann die Seele baumeln lassen.
Wie sieht denn eigentlich so ein Sonntagmorgen bei Ihnen zu Hause in Hamburg aus, wenn Sie nicht arbeiten müssen, ne?
Langes Frühstück.
Okay.
Nichts tun, erstmal einen Kaffee und dann irgendwie quatschen, nichts tun und dann am liebsten raus in, das ist dann auch ganz egal, ob wandern oder ich habe noch eine Leidenschaft, die ich leider ein bisschen ad acta gelegt habe, ist Windsurfen, an See fahren oder ans Meer fahren und aufs Brett ist immer das Allerbeste. Also ich bin wahnsinnig gerne draußen. Ich habe so das Gefühl, da tanken meine Akkus am besten auf.
Mhm. Und der Kaffee mit Milch, ohne Milch?
Cappuccino.
Cappuccino
mit Milch.
Haben wir was gemeinsam, ja. Ein bisschen Milch darf in einem Kaffee sein, ne?
Ja, ich wollte es mir immer mal abgewöhnen, aber irgendwie geht's nicht.
Man soll ja nicht so viel Milchprodukte nehmen und nicht so viel Milch in Kaffee, aber ich kann das auch nicht. Ich mag Kaffee nur mit Milch.
Ja, geht mir auch so.
Wenn man die Tagesthemen moderiert, dann muss man schon eine Nachteule sein, oder? Ist ja schon ein bisschen spätes Arbeiten.
Also ich würde eher sagen, man muss ein Marathonläufer sein. Die Tage bei den Tagesthemen sind sehr, sehr lang. Die beginnen am Vormittag und enden spät abends oder in der Nacht. Das stimmt. Also es ist ich glaube, der anstrengendste Job, den ich je gemacht habe, da ist einfach sehr viel Fokus drauf. Da geht es hin und her und die Sendung wird dreimal pro Tag in die Luft geworfen. Dann kommt sie anders wieder runter. Dann kommt noch irgendwie um 18 Uhr plötzlich doch ein Interview mit Klingbeil rein und dann muss man das schnell noch auch vorbereiten. Also das ist wirklich Fokus pur. Danach weiß man, was man getan hat. Und ich bin aber wahnsinnig, ja, auch irgendwie stolz drauf, da jetzt die Vertretung sein zu dürfen und da reinzuschnuppern. Das macht wahnsinnig Spaß.
Also Nachteule ist nicht das große Problem, weil so viel Adrenalin auch da ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich wäre überhaupt gar kein Nachtarbeiter.
Also es ist tatsächlich Adrenalin da. Das ist, glaube ich, der Motor. Kaffee braucht man da eigentlich. Also ich brauche da keinen. Ich habe da genug Adrenalin in mir, das stimmt. Es ist einfach dieser Fokus auf 22:15 da fertig zu sein und dann da quasi auf die Bühne zu gehen. Das ist schon, das spornt mich immer noch wahnsinnig an. Da brauche ich quasi keine Hilfe. Und ich bin eher auch so ein Abendmensch, muss ich sagen. Ich habe es eher schwer, morgens früh rauszukommen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich so am späten Abend arbeiten kann.
Sie haben einen erwachsenen Sohn. Wohnt der noch zu Hause?
Der ist gerade mal nach 4 Jahren eigenem Leben in Münster, ist er wieder zurück für ein paar Monate, weil er dann zum Master geht nach Berlin und jetzt zwischendrin so eine Lücke wieder war. Und das ist ganz toll. Das ist wunderbar. Also ich bin ganz, am Anfang war es irgendwie komisch, dass man wieder zu zweit ist, da wo er aufgewachsen ist. Aber jetzt genießen wir das gerade.
Welchen Weg geht er?
Er ist in die Volkswirtschaft gegangen, aber ist da ein ganz kritischer Kopf und denkt das alles sehr plural und ganz, also stellt viele Fragen, stellt viel auch in Frage. Ist total spannend, kann man sich wunderbar mit ihm über Ökonomie und Wirtschaft zwischen Staaten oder auch unsere eigene seine Sicht auf, wie der Staat sich gerade hier aufstellt. Sehr, sehr interessant.
Spannendes Thema gerade.
Ja, ja, allerdings lerne ich auch viel. Also Staatsverschuldung kann ich jetzt auch nochmal anders mitreden.
Über Ihren Sohn haben wir schon gesprochen. Sie waren alleinerziehend und das ist ja auch gar nicht so leicht.
Ja, das stimmt wohl. Das kennen viele, die diese Biografie quasi mit mir teilen. Mir ist halt im Nachhinein wirklich aufgefallen, also mein Sohn ist 2003 geboren. Ich habe das von Anfang an alleine gemacht und war auch quasi finanziell alleine zuständig. Und das ist wirklich eine Wahnsinns auch Belastung. Es ist zwar auch wunderschön, also ich habe das auch wahnsinnig genossen, hätte es aber ohne meine Familie, meine Mutter, die da immer wieder eingesprungen ist, ohne Au-pairs nie geschafft und muss echt sagen, ich konnte mir das leisten. Ich habe quasi weitergearbeitet. Damals gab es kein Elterngeld und gar nichts. Ich bin da einfach weitermarschiert, um nicht irgendwie rauszufliegen. Damals gab es es noch nicht so, dass man gesagt hat, naja, gut, die macht dann irgendwann weiter. Aber das ist schon, ja, ist manchmal ein bisschen nicht so im Fokus, was Alleinerziehende hier in diesem Land leisten.
Sie sagen, Alleinerziehende erleben in unserer Gesellschaft auch eine Menge Ungerechtigkeiten.
Ja, also das fängt ehrlich gesagt, die Steuerungerechtigkeit finde ich immer noch himmelhoch jauchzend. Mhm. Die arbeiten, werden besteuert wie Singles. Das ist sehr unattraktiv. Man hat im Prinzip ein Kind, das man versorgen muss. Man ist unterhaltspflichtig, aber wenn ich einen Ehemann hätte, hätte ich das quasi teilen können. Habe ich nicht. Und insofern ist man dann plötzlich Single-Steuerklasse, zahlt unglaublich viel, muss ja wahnsinnig viel Kinderbetreuung auch zahlen, muss es irgendwie organisieren. Ich in Hamburg hatte wirklich das Privileg, dass wir einen super Kinderladen, so eine Kita hatten. Das war ein Traum. Wir waren alle irgendwie untereinander auch befreundet. Aber das ist schon, das wird so quasi verlangt, macht ihr mal. Und das fand ich teilweise auch ungerecht nach dem Motto, naja gut, hättest du anders aussuchen sollen. Ja, man sucht sich manche Dinge nicht aus im Leben.
Da könnte also auch unser Staat noch ein bisschen mehr tun für Leute, die alleinerziehend sind?
Ja, also jetzt im Moment wird ja das Ehegattensplitting mal wieder diskutiert, dass ja. man das, ich wäre ja da absolut für ein Familiensplitting, dass man dort, wo Kinder sind, einfach guckt, dass man da in der Steuer auch runtergeht. Ich habe da auch schon mit vielen auch politisch drüber gesprochen. Es ist halt so, dass viele Alleinerziehende letztendlich, weil sie gar keine Kinderbetreuung finden, weil es mit ihrem Beruf nicht kompatibel ist, im Prinzip dann doch wieder Transferleistungen oder Bürgergeld empfangen müssen und dann da in diese Falle reingeraten, will ich jetzt mal so sagen, aber dass man da eben den Fokus einfach verändern muss, dass man auch Frauen ermöglichen muss, auch mit der Arbeitswelt, dass sie drinbleiben im Job und da weiter gut arbeiten können, ohne dieses Kind zu vernachlässigen. Und nicht jeder hat wirklich eine wunderbare Oma fürs Kind um die Ecke.
Ich sagte schon, Sie leben berufsbedingt jetzt in Hamburg. Was lieben Sie an der Stadt?
Ich liebe es, in diese Stadt vor allem hineinzufahren. Also wenn ich dieses Schild sehe, Freie Hansestadt Hamburg, dann geht mir das Herz auf. Ich liebe den Hafen, obwohl ich viel zu selten da bin. Und irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, dass es meine Stadt und mein Wohlfühlort geworden ist. Hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass ich jetzt in einer Hausgemeinschaft wohne mit Menschen, die mir wirklich wahnsinnig ans Herz gewachsen sind und ich da eigentlich gar nicht mehr weg will. Also das hat auch sehr viel damit zu tun. Aber ich fühle mich auch so mit dieser norddeutsch kühlen Art, aber wenn man sie dann einmal hat, dann sind sie wirklich wunderbar.
Das wäre so meine Frage jetzt gewesen, wie Sie so als richtige, waschechte Schwäbin so im Norden klargekommen sind mit einem ganz anderen Menschenschlag.
Ja, das ist schon, ich kam aus Düsseldorf nach Hamburg und hatte so dieses Rheinländische, man ist immer irgendwie auch alleine unterwegs und es ist völlig egal. Das war schon so eine Umstellung mit den Hanseaten, aber ich finde, sie sind dann, wenn man ihr Herz erobert hat, sehr, sehr verbindlich und hat wirklich lange, sehr intensive Freundschaften und wirklich tolle Menschen und die Stadt ist einfach schön.
Also ich durfte für meinen jetzigen Job mein Sächsisch so gut wie es ging irgendwie beiseite legen. War sicher mit dem Schwäbischen auch nicht ganz so einfach am Anfang,
das
oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja damals diesem Radio gelandet, wo auch keiner Schwäbisch sprach, muss ich echt sagen. Also die waren alle auf Hochdeutsch. Ich hatte dann Sprecherziehung. Das war im Rahmen des Volontariats, haben die das damals angeboten, was wirklich ganz toll war. Und dieser Sprecherzieher kam irgendwann auf die Frage, ob irgendwo was Hochdeutsches in dieser Familie ist. Mein Vater kommt wirklich aus dem Schwarzwald, der ist es nicht. Aber meine Mutter, und das ist irgendwie ganz verrückt, weil das dann da so ein bisschen rauskam, die ist Flüchtlingskind, ist quasi aus dem heutigen Polen mit ihrer Mutter damals als dreijähriges Kind nach Hildesheim geflüchtet oder die kam da eben unter und dort ist sie quasi sprachlich sozialisiert und sie hat mit uns Kindern, mit mir und meinem Bruder, als wir klein waren, immer Hochdeutsch gesprochen und irgendwie war das noch hinterlegt. Das ist auch ganz spannend manchmal.
Dann war es nicht ganz so schwer dann wahrscheinlich.
Nee, es ging dann irgendwie.
Es gibt ja so schöne Sprüche in der Sprecherziehung, die man wahrscheinlich nie vergisst. Ne?
Ja, allerdings, genau. Genau.
Ich musste immer das sächsische A musste gut kommen und dann gab es dieses Herr von Hagen, darf ich's wagen, Sie zu fragen, wie viel Kragen Sie getragen, als Sie lagen, krank am Magen im Hospital zu Kopenhagen.
Wow. Bin beeindruckt. Aber das gemerkt. A ist im Schwäbischen auch ein schwieriges Ding.
Okay. Seit Ihrer Kindheit ist Schweden das Ziel, das Sie regelmäßig ansteuern. Erzählen Sie was drüber.
Ja, das Ziel habe ich zum ersten Mal angesteuert mit 9 Monaten. Also da wurde ich quasi mitgenommen von meinen Eltern. Meine Mutter hat, bevor sie uns bekommen hat, mein Bruder und mich, hat sie in Schweden gelebt eine Zeit lang und war da bei einer Familie als Erzieherin angestellt, hat auf die Kinder aufgepasst und hat da ihre Liebe zu Schweden gefunden. Und dann, als sie mit meinem Vater zusammenkamen, sind sie dann in Urlaub gefahren. Und dieser Urlaub führte dazu, dass das war auch bei einer Bauernfamilie, die Tochter war 14, die verstanden sich alle gut und am Ende hat die 14-jährige Tochter der Bauernfamilie meine Mutter und meinen Vater in den Wald geschleppt und hat gesagt, hier hat mein Onkel einen Wald gekauft und hier steht so ein kleines Häuschen, wollt ihr das nicht irgendwie vielleicht, das wäre doch schön, dann würdet ihr wiederkommen. Also und die ganze Geschichte schnell erzählt, die haben das gemacht, damals für ganz wenig Geld so ein kaputtes Holzhäuschen gekauft und das wurde mein Urlaubs- und Sehnsuchtsort und eigentlich für die ganze Familie immer noch.
Und jetzt hängt die Schwedenfahne oben dran. Das ist ja in Schweden so, oder?
Ja, wir haben nur eine kleine Schwedenflagge dran gehängt, weil dieses Ganze mit den Flaggen ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aber es ist ja wirklich ein kleines Häuschen mitten im Wald. Es hat mittlerweile Strom, das hat es ganz lange gar nicht. Und wir haben aber immer noch einen Brunnen im Garten und kein Wasser im Haus und das klassische schwedische Plumpsklo. Also es ist wirklich das einfachste Leben. Und wenn ich da den Fuß aufs Gras setze, dann weiß ich, dass ich mich erden kann.
Also, Susanne Stichler von der Tagesschau hat nicht die tolle Villa in Schweden, sondern es ist das ganz kleine, bescheidene Häuschen und der Fluchtpunkt, ne?
Absolut. Also, wann immer es schön oder wann immer es auch mal blöd in meinem Leben war, dann habe ich früher auch oft gemacht, bin ich da hingefahren und dann bin ich wieder eingenordet im besten Sinne.
Sie können also auch Schwedisch. Wir haben ja gerade über Ihr Häuschen in Schweden gesprochen.
Ja, also das war eine Mitgift, die wir quasi bekommen haben, weil das Ganze spielt ja, ich bin 69 geboren und dann in den 70er Jahren hat da in dieser Region, das ist so an der norwegischen Grenze, kein Mensch Deutsch gesprochen und wir hatten da so einen schwedischen Opa quasi, der Bauer um die Ecke, der so an uns rangewachsen ist und der konnte eben nur Schwedisch. Meine Mutter sprach Schwedisch und so haben wir es mitbekommen und das ist eigentlich ein Wahnsinnsgeschenk, so eine Sprache einfach mal so, ohne dass man was tun muss, fürs Leben zu haben. Ich spreche nicht jetzt super perfekt, aber ich komme wunderbar durch.
Mhm. Wenn Sie sich in Schweden Kaffee bestellen, wie klingt das?
Vorher bin ich auch mein Kopf Kaffee.
Ja, okay. Kaffee habe ich verstanden. Kopf auch noch, okay. Aber es ist schon ein bisschen schwer, oder? Schwedisch zu lernen? Jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Schwedisch lernen?
Ich glaube, von der Sprache aus ist es nicht so schwierig, Sie dann so zu sprechen, dass die Schweden nicht gleich merken, woher man kommt. Das ist immer so der Contest zwischen meinem Bruder und mir gewesen. Oder ist es bis heute, wenn ich lange oben bin, dann kann man sich fast verstecken. Dann glauben die immer, dass ich so ein bisschen aus Norwegen komme und komme aber nicht auf Deutschland. Das ist so ein bisschen, also dieser Singsang, den reinzukriegen, das ist schon ein bisschen schwierig. Also die erkennen schon sehr schnell, woher man so ist sprachlich.
Wie oft schaffen Sie es nach Schweden ins Häuschen?
Ach, im Moment viel zu selten. Das ist wirklich ein bisschen tragisch. Als mein Sohn noch zu Hause war und diese Urlaube und die Ferien so ein bisschen strukturierter waren, das hat auch geholfen, so ein bisschen immer wieder da den Anker zu werfen. Also das ist ja auch das Häuschen meiner Mutter und er war dann viel oben und wir waren als Familie oben. Mein Bruder hat auch da ein Häuschen um die Ecke. Also das ist so ein bisschen der Familientreffpunkt geworden. Ich hoffe, dass es in nächster Zeit wieder mehr wird, aber im Sommer immer auf jeden Fall muss ich da hoch.
Schweden ist also so ein Ziel für Sie, wie wir gehört haben. Aber gibt es sonst auch ein Urlaubsland, ein Urlaubsziel, wo Sie gern sind? Ich meine, wir haben jetzt fast Sommer und viele planen ihren Urlaub.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade eine meiner besten Freundinnen aus meiner Kindheit, die am Bodensee eigentlich zu Hause ist, ist gerade in Frankreich, in der Bretagne. Mhm. Und da wollte ich immer schon mal hin. War ich jetzt ganz kurz im Februar und habe wirklich nur so eine ganz kurze Stippvisite gemacht und war da an der Küste unterwegs. Und da würde ich wahnsinnig mehr gerne hin. Und ich habe gerade so ein bisschen eher so im Kopf zu pilgern. Also, oder zu wandern oder wie man das nennt. Mhm. Also von Porto wirklich diese Pilgerroute hoch. Da habe ich jetzt gerade um mich rum viele Leute, die da so wunderbare Geschichten erzählen, dass ich am liebsten den Rucksack packen würde.
Es geht weiter mit einer Schnellantwortrunde für Susanne Stichler. Ein Tag fängt gut an mit
Kaffee und guten Gesprächen.
Pfingsten bedeutet mir.
Also kirchlich bedeutet es mir nicht so wahnsinnig viel, wobei ich wahnsinnig gerne in die Kirche gehe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin jetzt nicht in diesem Feiertag so richtig drin. Aber Pfingsten bedeutet natürlich, noch einen Montag frei zu haben.
Mhm. Menschen beeindrucken mich durch?
Wenn sie zu Gesprächen bereit sind, die wirklich echt sind und wo man sich wirklich so vertiefen kann in das Leben.
Auf die Palme bringt mich?
Auf die Palme bringt mich tatsächlich Stress.
Geld gebe ich gern aus für
andere.
Wenn ich mich im Fernsehen anschaue,
mache ich unglaublich ungern, ehrlich gesagt. Mache ich nur, wenn ich es muss. Dann bin ich sehr kritisch mit mir.
Morgens vor dem Spiegel?
Gucke ich manchmal nicht so genau hin.
Kochen kann ich?
Ganz okay. Fragen Sie bitte nicht meinen Sohn. Der kann wirklich besser kochen, hat eine eigene Kochleidenschaft entdeckt. Ich koche gern so Gemüsekram in einen Topf und dann wird da was draus.
Ein Tag war gut, wenn?
Wenn ich draußen war, wenn ich mit meinen nahen Menschen um mich rum zusammen war und wenn wir es schön hatten.
Wenn Sie so am ganzen Nachmittag die Tagesschau moderieren, wie sieht so ein Tag für Sie aus? Oder sagen wir mal, wie sieht so eine Woche aus?
Die Woche ist eine, ehrlich gesagt, eine vollgepackte. Also man fängt so um 10 Uhr ist man in der Redaktion, aber zuvor habe ich Zeitung gelesen, habe ich auch schon Radio gehört und bin so drin in den Themen oder habe schon mal reingeguckt, ja, im Moment bei Tagesschau 24 oder bei der Tagesschau. Dann geht's los, guckt man, was so zu tun ist, geht in die Maske, dann ist entweder eine 12 Uhr Tagesschau oder ist sie ist nicht. Alle zwei Wochen ist das so. Und dann geht's wirklich ab 14, 15, 16, 17 durch mit viel, mit den Korrespondenten reden, mit der Redaktion reden und am Ende gibt es dann noch die einfache Sprache, die wir auch in dieser Schicht machen, die dann auf Tagesschau 24 ausgespielt wird, aber auch eben an die, ja, auf online zu sehen ist.
Und dann jede Stunde müssen Sie wieder vor der Kamera stehen.
Ja, das ist jede Stunde vor der Kamera, jede Stunde nochmal ganz kurz in die Maske und es ist so ein, man ist so bei so einem Tag dabei, vieles entwickelt sich ja tatsächlich über den Tag, also das ist schon so, dass man da das Gefühl hat, man erlebt oft was mit.
Wie aufgeregt sind Sie noch so, bevor es dann der Gong kommt und es losgeht?
Ich bin zum Glück nicht mehr so aufgeregt. Am Anfang habe ich wirklich teilweise Nächte davon geträumt, da, dass ich irgendwie auf einer Wiese stehe und es kommt dieser Gong und das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau und ich habe nichts. Ich weiß gar nichts. Ich habe keine Blätter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also das hat mich schon verfolgt. Aber mittlerweile bin ich da irgendwie ein Stück weit zu Hause. Es gibt Tage, wo es natürlich angespannter ist und also ohne Anspannung kann man da nicht rausgehen. Das ist wie bei der Musik. Man muss auch also Spannung in sich tragen, sonst merken es die Menschen.
Nun ist die Politik gerade anstrengend, die weltpolitische Lage ist angespannt. Wie gehen Sie mit diesen vielen Nachrichten um über Kriege, Konflikte, Krisen?
Das werde ich auch viel von meinem Umfeld gefragt, also die, weil wir so nah dran sind, aber ich habe so das Gefühl, weil wir darüber mit anderen sprechen können, weil wir uns Informationen einholen können, ist es ein bisschen weiter weg, kann es schon von mir weghalten. Es gibt jetzt aber im Moment so in der Häufung der Krisen wirklich auch bei mir Momente, wo ich wirklich ins Grübeln komme, wie das weitergehen soll und wo mir manchmal auch so ein bisschen der Silberstreif am Horizont irgendwie fehlt. Aber ich nehme es jetzt nicht mit, dass es mich wirklich jetzt belasten würde, mehr als andere. Das glaube ich nicht, sondern es ist so ein bisschen bearbeitet.
Ich kenne inzwischen eine Menge Leute, die sagen, ich kann mir das nicht mehr so oft anschauen. Ich gucke weniger Nachrichten, weil mich das runterzieht. Es gibt nur noch Schlechtes, worüber berichtet wird, was ja auch nicht so stimmt. Können Sie das privat dann auch mal ausblenden? Wie geht's Ihnen damit? Oder wenn Sie zu Hause sind, muss es dann auch die Tagesschau sein?
Also da bin ich ganz ehrlich, das fällt auch meinem Umfeld auch manchmal etwas negativ auf. Also ich habe dann manchmal schon so eine Sucht, das zu wissen, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen dran zu bleiben, drin zu bleiben. Also für den Job ist es manchmal auch sehr angenehm oder gut zu wissen, wann was war, dass man es nicht irgendwie sich nachlesen muss. Das ist schon ein bisschen die Negativseite unseres Jobs. Aber wenn ich zum Beispiel dann mal jetzt wirklich Urlaub mache, also ich nehme mir das immer wirklich vor, da rauszugehen und nicht jetzt noch zu gucken und Smartphone ist ja immer dabei, insofern kann man ja alles immer überall irgendwie.
Klappt auch nicht immer, ne?
Es klappt, ich bin da nicht gut, das gebe ich zu. Es war leichter, als es im Prinzip, als es die klassischen Medien noch nur gab und man für die Tagesschau gucken eben zu Hause sein musste. Dann bin ich ja auch nicht noch aus dem Restaurant rausgerannt, hätte man ja nie gemacht. Aber jetzt kann man alles nachgucken. Es ist schon auch eine Belastung, aber gehört ja auch ein Stück weit dazu, informiert zu sein über das, was eben passiert.
Aber klar, in unserem Job geht das ja auch gar nicht anders. Aber dennoch muss man ja vielleicht manchmal sagen, so jetzt wirklich mal Pause davon. Ne?
Ja, deswegen dachte ich, Pilgern ist eine schöne Sache.
Oder mal einen Herzschmerzfilm gucken oder so.
Ja, genau. Ja, absolut. Absolut. Man muss das Gegengift quasi spritzen. Das stimmt. Das ist schon absolut richtig. Also irgendwas, was leicht in die Birne geht.
Jo. Wie gut können Sie mit Kritik umgehen? Leider bietet ja auch das Internet sehr unschöne Kommentare an. Viele meinen, sie müssten über alles und jeden urteilen und gerade Frauen im Fernsehen, da gibt's schon manchmal so ein paar Sprüche, die wir nicht so gerne hören. Welche Erfahrungen machen Sie da?
Also ich kann sagen, dass ich eigentlich im Vergleich zu anderen, also gerade auch bei den anderen Tagesschau-Leuten, mit denen ich so spreche, ich komme ganz gut weg. Das, was negativ ist, versuche ich immer schon irgendwie auszublenden. Das habe ich also seit Anfang, seit ich vom Radio ins Fernsehen gewechselt bin, war mir klar, das wird auch Leute irgendwie nerven oder einen reizen. Die Corona-Zeit, die ist mir in Erinnerung. Das war heftig. Da hatte ich ja auch die ARD-Extras gemacht fürs Erste. Und da war ja eine Wahnsinns-Einschaltquote. Und das habe ich gemerkt. Da waren auch unglaublich viele, die eben gar nicht einverstanden war. Und diese Kritik schmerzt mich mehr, als wenn es jetzt, wenn mir irgendjemand das körperlich da, gut, dann muss er es tun. Aber so dieser Dissens, der da klar wurde, dass man eigentlich keine gemeinsame Grundlage mehr hatte oder ja, diese, sag ich mal, Lügenpressengeschichte, das fand ich belastender.
Wie ist das so mit diesen Fernsehklamotten? Wo kommen die her? Aus Ihrem persönlichen Kleiderschrank? Man kann ja auch nicht jeden Tag dasselbe anziehen, ne?
Ja, ich hatte, als ich bei Volle Kanne beim ZDF angefangen habe, das war im Jahr 1999, da hatte ich noch damals, hatte ich mir eingebildet, dass man mit den Klamotten auftreten muss im Fernsehen, wo man sich so richtig wohlfühlt und was man so auch privat tragen würde. Und damit lag ich sowas von daneben. Ich habe irgendwie gedacht, ich verliere meine Identität, wenn ich da irgendwie so Kostüme anziehe oder irgendwas, was ich niemals auswählen würde. Ich habe dazu gelernt, mit einer wunderbaren Kostümabteilung im NDR, die gibt es und die ist wundervoll. Die gehen wir gehen quasi zusammen einkaufen oder die alleine und wir haben uns so ein Farbspektrum antrainiert und auch Klamotten und da bin ich jetzt, das ist wie so meine zweite Haut, die ich anziehe, wenn ich vor der Kamera stehe und das ist wirklich ganz toll und das mag ich und mittlerweile sind es so Auftrittsklamotten. Ich würde damit vielleicht nicht privat rumlaufen, aber das ist wieder ein großes Privileg. Das hängt dann alles im NDR schön sortiert und wird dann dort wieder, wenn es fertig ist, irgendwie abverkauft. Also es ist eigentlich auch eine ganz nachhaltige Geschichte.
Mhm. Gibt es eine Lieblingsfarbe derzeit?
Meine Lieblingsfarbe ist immer blau. Es ist wahnsinnig langweilig. Und da ich so einen viel blauen Hintergrund habe, darf ich blau gar nicht so viel tragen. Insofern ist es ein bisschen kompliziert, aber dann trage ich es eben privat.
Also Julia Nihari-Kazen, die war auch schon bei uns zu Gast und die hatte da gerade so diese Pink- und Lila-Phase. Sieht man auch immer noch.
Das wirkt nach. Das stimmt. Das stimmt. Pink habe ich nicht so viel. Lila auch nicht ganz so viel. Ich bin eher so im Flieder, Rot und Grün. Grün mag ich auch ganz gerne vor der Kamera.
Okay. Und Sie sind eine sportliche Frau. Was machen Sie alles, um fit zu bleiben?
Ja, sportlich. Ich tue mich immer mit diesem Wort sportlich so schwer, weil ich eigentlich mich für so unsportlich halte. Aber ich bewege mich wirklich. Nein, ich bewege mich mittlerweile sehr viel. Ich habe das Joggen ein bisschen aufgegeben und bin eigentlich nur am durch die Gegend laufen. Ich habe hier eine Nachrichtensendung für den NDR, NDR Info, die ist in Hannover und dann laufe ich wirklich vormittags. Erlaufe ich mir Städte, finde ich ganz toll. Windsurfen habe ich angefangen. Da war ich knapp 40 und fand es wahnsinnig aufregend. Früher, als ich so Teenager war. Damals hat es nicht geklappt und habe das danach geholt. Finde ich, also ist ganz toll. Alles, was draußen ist, alles, was Bewegung ist, aber ich bin jetzt kein Wettkämpfer, keine Wettkämpferin.
Aber Windsurfen ist ja schon was, was nicht so jeder macht.
Nein, aber das war so ein, ich habe damals ein Au-pair gehabt und die kam nach Hause mit so einem Sportspaß, hieß das, war so ein Heft mit so Sportangeboten und da gab es einen Ü30 Windsurfkurs. Da habe ich gedacht, okay, ich bin Kind der 80er, ich muss das machen, einmal. Und dann war das wirklich der Kampf mit den Elementen, das ist wirklich, es war herausfordernd. Und wenn es dann aber mal so läuft, wenn dieses Brett anfängt, da übers Wasser zu gleiten, dann ist es auch wahnsinnig schön, aber es ist halt unfassbar windabhängig und wenn ich frei hatte, war manchmal kein Wind. Das bringt dann gar nichts. Kommt man nicht weiter.
Sport machen ist das eine, Sport anschauen das andere. Sie sind ein großer Basketball-Fan.
Ja, aber genau, kann man leider nicht so viel im Fernsehen gucken, aber ich bin schon als Kind oder als Jugendliche, ich komme ja aus Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart, da ist damals in den 80er Jahren die Basketballmannschaft in die erste Liga aufgestiegen. Das war der Ort, wo man sich traf, da war man in der Rundsporthalle, da war man nah am Spielfeld, das war wirklich der Hexenkessel von Ludwigsburg und irgendwie hat es mich nie losgelassen. Basketball spielt immer irgendwie ein Thema in meinem Leben und dann gab es dann die Gründung der Hamburg Towers 2013. Und die spielen in Wilhelmsburg in so einer Halle. Ist fantastisch, beste Stimmung. Wir haben es gerade geschafft, nicht abzusteigen, muss man ganz ehrlich sagen. Also die letzte Saison war schlecht, aber ich habe seit 2013 eine Dauerkarte und bin da wahnsinnig gern.
Und WM und sowas wird natürlich dann sowieso geguckt, ne?
Ja, also habe ich hier in der Redaktion geguckt und seitdem halten die mich ein bisschen für verrückt, weil da werde ich dann doch leidenschaftlich, was sie mir nicht zugetraut haben, ja.
Sie haben in einer Talkshow gucken lassen, Sie haben zu Hause kein Sofa, keine Couch, nur einen Sessel. Ist ungewöhnlich, aber scheinbar möglich.
Das ist wirklich verrückt, weil, ja, ich habe das mal erzählt, das ist tatsächlich sofort aufgefallen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Sohn zum Beispiel findet das total blöd, dass ich eigentlich, als er ausgezogen ist, habe ich das Sofa zu meiner Mutter gepackt und habe mir einen wunderschönen Sessel gekauft. Aber auf diesem Sessel kann nur ich sitzen. Das ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, sozialfeindlich. Und alle, die bei mir so sind, vermissen dieses Sofa, und ich weigere mich aber immer noch. Also ich manchmal, kürzlich war ich kurz dran und habe gedacht, okay, Leute, ihr solltet, vielleicht müssen wir dann doch umdenken. Ich sitze einfach wahnsinnig gern um einen Tisch. Und meine liebsten Vorstellung ist, dass meine Liebsten da beieinander sind und dass man um den Tisch rum sitzt und der Abend in die Nacht übergeht und man immer noch am Tisch sitzt. Ich muss nicht auf dem Sofa sitzen.
Aber wenn Ihr Sohn jetzt wieder bei Ihnen zu Hause ist, ja, dann
könnte man als Argument
nehmen. Um Sessel, ne?
Ja, aber ich kann ja am Tisch sitzen. Das macht mir nichts. Ich bin da wunderbar. Also ich habe da so auch Sessel am Tisch. Ich mag Tische. Ich mag Tischgespräche. Ich mag das, da zu sitzen. Und auf dem Sofa denke ich immer, Gott, ja, das hat so was. Ich weiß auch nicht. Da habe ich irgendwie eine Macke.
Wir stellen uns vor, Sie sitzen zu Hause in Ihrem Fernsehsessel. Was schauen Sie selbst gerne im Fernsehen an?
Ich habe auch den Fernseher weggepackt, weil ich festgestellt habe, dass ich auf meinem Laptop am besten Fernsehen gucken kann. Und dann gucke ich einfach, was in den Mediatheken mir so vorbei rauscht. Ich gucke wahnsinnig gern Talkshows. Ich gucke mir die auch gerne in der Mediathek an. Und aber wenn ich dann eben auch mal wirklich den Kopf wo ganz anders hinbringen will, dann gucke ich auch irgendwelche bekloppten Filme, wo es um Liebe, Sehnsucht, Eifersucht und sonst was geht.
Ach, das ist doch schön. Das muss doch ab und zu mal sein.
Ja, das ist wie Schokolade essen.
Mm. Sonntagstatort?
Habe ich früher regelmäßig gemacht, ist mir ein bisschen verloren gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schalte ein um 21:45 Uhr. Da bin ich ein bisschen, seit Jahren gucke ich mir jetzt mittlerweile Mioska und gucke, was die so macht.
Ich nehme an, Sie gucken auch Tagesschau und Tagesthemen. Schauen Sie den anderen Kolleginnen und Kollegen zu, was die so machen, und interessiert das oder sollte man das besser lassen?
Also ich bin ja mittlerweile nicht mehr so ganz Anfängerin, deswegen, also ich gucke gerne, was die anders machen, vor allem gerade bei Interviews, wie die das machen, wie die an so ein Interview rangehen. Ich finde, da hat jeder so seine eigene Handschrift, finde ich auch ganz toll, dass man nicht so jetzt so quasi alle gleich oder ähnlich sind, und guck schon, was die so machen. Doch, guck auch gerne bei anderen Sendern, was die so, wie die formulieren, wie die Interviews angehen, wie die Themen angehen. Aber ich gucke auch ganz gerne, mich interessieren einfach auch die Themen. Was machen die? Welchen Ansatz haben die?
Und ich habe gelesen, Sie engagieren sich für Seenotretter.
Ja, das habe ich auch durch meinen Sohn. Der war wirklich der legendärste, fand ich, Seenotretter-Fan. Der wusste, der kannte jedes Schiff, wer da drauf ist, ob das ein Freiwilligenboot oder ein Festangestelltenboot ist. Wir sind teilweise die Küste abgefahren und haben diese Seenotretterstation besucht. Und über dieses Besuchen sind wir irgendwann aufgefallen. Dann gab es erste Kontakte und dann war ich auch mal bei so einer Veranstaltung von den Seenotrettern. Und jetzt durfte ich im letzten Jahr, das bin ich ganz stolz drauf, durfte ich auf Fehmarn, wo ich auch viel Windsurfen war, durfte ich einen kleinen Seenotretter taufen auf den Namen Helene.
Die Fußball-WM steht vor der Tür. Am 11. Juni geht's los. Schauen Sie?
Oh, also nee. Ich schaue dann, wenn es sich irgendwie ergibt, wenn viele zusammen sind oder ja, wenn... Dann würde ich auch gucken, aber ich nehme mir es jetzt nicht vor, ganz ehrlich.
Mhm. Bei mir ist so, ich nehme extra Urlaub dafür, um so viel wie möglich gucken zu können. Also Sie haben auch nicht viel Ahnung jetzt von unserer Mannschaft, wie weit wir kommen könnten.
Ja, also ich frage da immer die Sportkollegen, die sitzen jetzt gerade leider nicht hier, aber nee, ich bin wirklich da, bin ich nicht auf der Höhe der Zeit, muss ich ganz ehrlich
Sie
sagen.
Sie könnten also auch gar nicht tippen, wer Weltmeister wird.
Nein, da würde ich jetzt wahrscheinlich mich so blamieren, dass ich es lieber nicht tue.
Bei vielen ist ja so, wenn die WM dann mal angefangen hat und wir vielleicht es weit schaffen, dann sind sowieso alle dabei. Ne? Ich glaube, das steckt dann schon an.
Absolut. Und hier Sommermärchen und so, das ist unvergesslich. Aber da sind unvergesslich sind diese Happenings, dieses Feiern, dieses war ja wirklich ein Traum. Also 2006, das kann ich war ein wunderschöner Sommer und der Fußball war dann bei mir so ein bisschen Nebensache. Ich lasse mich anstecken, das stimmt.
Nun ist die WM Kanada, USA, Mexiko, da sagen viele, alles nachts und so ist sowieso nicht die wirkliche Stimmung, wird da nicht aufkommen. Also ich hoffe es immer noch, dass sie trotzdem kommt.
Ja, es wäre auch wirklich zu hoffen, dass der Fußball irgendwie auch wieder verbindet in dieser Welt voller Krisen, gerade auch in den Ländern, wo da der Fußball gespielt wird.
Musik ist wichtig und ein großer Teil meines Lebens, haben Sie mal gesagt. Was macht Musik mit Ihnen?
Musik ist mein Zugang zu Emotionen. Ich höre Musik und bin sofort mit der Emotion da, wo die Musik was auslöst. Also das ist unmittelbar. Ich kann vor Bildern stehen, da tut sich bei mir nicht viel, aber Musik funktioniert bei mir, also ja, muss ich nichts dafür tun. Ich finde es was ganz Wundervolles, ein wunderbares Geschenk. Und selber Musik zu machen, in so einem Orchester zu sitzen, ja, ist einfach wunderbar.
Mhm. Orchester ist das Stichwort. Sie spielen in einem Orchester.
Ich spiele im Moment, meine Dienstpläne und meine Dienstorte so ein bisschen flexibel sind, habe ich ein Orchester, das so ein Projektorchester ist und das nennt sich das Bundesjuristenorchester. Ich bin keine Juristin, ich darf aber mitspielen, weil ich eben ein Instrument spiele, was in jedem Orchester meistens fehlt und unterbesetzt ist. Und da proben wir einmal ein Wochenende, jetzt waren wir gerade im Ahrtal und dann spielen wir in Essen im Oktober, also das sind immer so Wochenenden und das ist wirklich ganz, ganz toll, macht großen Spaß, auch interessante Leute. Also es geht mir auch dann immer ein bisschen sehr um die Menschen, also Musik und Menschen, ganz toll.
Wir sprechen ja von klassischer Musik, die Sie mit Ihrem Musikinstrument spielen, das ist die Bratsche. Welche klassische Musik mögen Sie da besonders?
Da bin ich auch sehr flexibel. Ich habe gerade so meine Bach-Phase. Das ist, finde ich, immer, der ist so ein Mathematiker. Und also diese Musik ist bei mir irgendwie, hat einen mathematischen Zugang. Aber ich höre auch alles, was romantisch ist. Ich spiele am liebsten mit großer Besetzung, wenn es so richtig donnert. Also das ist ganz, ganz großartig.
Nun nehmen wir die Klassik beiseite. Was gibt es sonst für Musik, die Sie vielleicht gern hören? Auch deutsche Musik? Fragezeichen?
Ja, ich habe mir gerade Karten gekauft für nächstes Jahr für Grönemeyer. Mit dem bin ich auch groß geworden und da habe ich jetzt zugeschlagen und gesagt, den muss ich noch einmal in meinem Leben sehen. Ich weiß ja auch nicht, wie lange der noch tourt. Und ja, also ich bin ein Kind der 80er, ganz klar. Ich habe auch viel deutsche Musik gehört, aber ich höre auch ansonsten querbeet, bin von Jazz bis Soul. So ganz Softpop ist es nicht, aber ja.
Liebe Susanne Stichler, es hat Spaß gemacht zu plaudern und schön, dass wir uns näher kennenlernen durften, dass wir Sie näher kennenlernen durften. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Freude an dieser abwechslungsreichen Fernseharbeit. Viel Gesundheit natürlich, das ist das Allerwichtigste.
Danke.
Und Spaß an allem, was da kommt und schöne Momente in Ihrem Häuschen in Schweden. Alles Gute und vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Danke für die schönen Fragen und Grüße an alle. Dankeschön.
Fernsehfrau Susanne Stichler durften wir in unserem Podcast näher kennenlernen. Diesen und andere Podcasts, wie zum Beispiel unseren Politik-Podcast, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Sounds App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.